ARD.
Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Ulrich Michael Heißig. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Es ist natürlich wurscht, wann dieser Podcast entsteht. Das ist ja der Vorteil hier in der ARD Audiothek. Hören kann man es immer und überall und immer wieder. Aber da der 100. von Hildegard Knef der Anlass ist, wird das natürlich auch der Rote Rosen Podcast, also nicht der der Serie. Und passend sitze ich hier mit Ulrich Michael Heißig kurz vor dem Valentinstag. Aber ohne Rote Rosen auf dem Tisch, habe ich vergessen. Haben Sie immer welche bei sich zu Hause?
Immer wieder, also nicht permanent, sondern immer, wenn ich sie geschenkt bekomme. Und ich habe jetzt zum 100. Da habe ich eine Rosentorte bekommen. Das hatte ich noch nie. Die war so hoch wie ein Zylinder. Und obendrauf waren dann also ganz, ganz viele wunderschöne rote Marzipanrosen. Das war richtig toll.
Ah. Ja. Und diese Rosen halten sich wie der Podcast hier in der ARD Audiothek. Jetzt habe ich ja nochmal die Kurve gekriegt. Da muss es jetzt auch mal losgehen. Sie ist schon etliche Jahre tot, Hildegard Knef, 100 wäre sie geworden, aber ihre Zwillingsschwester Irmgard, die lebt und damit auch Hilde, zumindest auf der Bühne, dank eines Mannes, Ulrich Michael Heißig, heißt der, Schauspieler, Chansonnier, Kabarettist und noch viel mehr, werden wir drüber reden. 100 Jahre blondes Haar, mit diesem Noch-Da-Programm tourt er und ehrt eine ganz große, nein, ich würde ja sagen, er ehrt inzwischen zwei ganz große, Irmgard und Hildegard. Herzlich willkommen, Ulrich Michael Heißig, ohne Perücke, aber wahrscheinlich hatten Sie eine Mütze aufs Kalt.
So ist es, genau. Ich grüße Sie und grüße alle Hörer im MDR-Gebiet. Und ohne Sie natürlich, mein lieber Herr Bischof.
Sehr schön, dass Sie da sind. Ohne Perücke, können Sie da einfach Sie selbst sein oder fehlt Ihnen die...
Naja, es ist also so,
oder wer auch immer.
Es ist eine Bühnenfigur, die natürlich zum Teil im Laufe der Zeit, ich spiele sie ja jetzt seit wirklich 30 Jahren und seit 25 Jahren, 26 Jahren hauptberuflich, die ist mir natürlich sehr ans Herz gewachsen und ist ein Teil von mir. Es ist ein Teil alter Ego und andererseits ist die Alte auch mein Ego, ganz persönlich auf der Bühne. Das heißt also, ich benutze Attribute des Altseins, um eine andere Autorität zu bekommen über das, was ich spreche und singe.
Aber eine leichte Persönlichkeitsstörung haben Sie noch nicht davon.
Habe ich noch nicht, nein. Es ist halt wirklich also ein Reingehen in die Rolle, das schon, aber genauso auch wieder ein Rausschlüpfen daraus, wenn der Applaus abgeebbt ist am Ende der zweiten oder manchmal auch dritten Zugabe, dann gehe ich da auch wieder voll aus dieser Rolle raus, ja. Denn es ist natürlich schon anstrengend, 100 zu sein auf der Bühne und sich irgendwelche bleiernen Knochen vorzustellen oder ein sehr mühsames Aufstehen oder ein Reiben am Rücken, weil es gerade wieder einen Stich gab oder so. All das tue ich ja, das spiele ich ja. Mhm. Aber ich bin's nicht. Ich bin noch recht fit, ja.
Wenn Sie das Thema schon anschneiden, Sie haben angefangen, als Sie 30 waren, da war, das weiß nicht, ob das der Anlass war, aber jedenfalls war Hildegard Knef da 70, ja. Da ist diese Figur der Zwillingsschwester, die Sie erfunden haben, entstanden. Ja. Da waren Sie 30 und wollten, mussten, durften, konnten eine 70-Jährige spielen. Das ist ja für einen 30-Jährigen quasi unendlich weit weg.
Das war auch unendlich weit weg und vor allem, wenn ich heute von einer 70-Jährigen nur noch 10 Jahre entfernt bin, dann muss man wirklich sagen, müssen wir auch der geriatrischen Medizin danken. Denn vor 30 Jahren oder war eine 70-Jährige schon weitaus älter als heute 70-Jährige sind. Das heißt, es betraf auch Hildegard Knef, die wir damals, aber ich würde sagen fast alle und die Älteren auch sowieso, schon als sehr alt wahrgenommen haben. Es war eine sehr alte Diva, es war jetzt nicht die fitte 70-Jährigen, die heute noch arbeiten, bis, wenn sie wollen, oder auch können und sollen. Nein, es
war... unterschiedlichen Gründen.
Ja, es war eine schon sehr gebrechliche, sehr alte Dame. Das war natürlich auch ihrer Krankheit geschuldet, denn sie war ja ihr Leben lang, Hildegard Knef, auch ein kranker Mensch, eine kranke Frau mit über 50 Operationen und so weiter und so weiter. Und natürlich starke Raucherin und dann musste sie das aufgeben, was sie auch zum Teil unleidlich erschienen ließ in manchen Talkshows, weil sie nicht mehr da rauchen durfte, aber der Arzt sagte, wenn sie das jetzt noch weitermachen, dann ist es ganz aus und ganz schnell. Und sie durfte dann ja noch oder konnte noch 5 Jahre dann weiterleben auf unserer Erde. Aber dann war wirklich Schluss. Also es war eine kranke Frau und auch eine sehr gebrochene, körperlich gebrochene Frau. Und das war für uns der Inbegriff damals als 30-Jährige, der Inbegriff des Alters. Mhm. Heute geht man bestimmt 10 Jahre weiter. Also wenn man 85 ist. Man
aber Sie sind ja jetzt auch 100. Ihre Bühnenfigur ist jetzt 100. Wie Hildegard ist Irmgard ja auch.
War ja fit geblieben. Und zwar in der Birne, in ihrem Geist, in ihrem Wesen. Sie war zwar körperlich eingeschränkt aufgrund von sage ich jetzt mal, Alterszipperlein. Aber sie war ja ein ganz junger Mensch in einer ganz jungen Seele, die sie ja bis zum Schluss hatte. Also das ist ja auch, dass sie immer wieder versucht hat, neue Wege zu beschreiten, also auch mit neuen künstlerischen Partnern zusammenzuarbeiten, wie beispielsweise Rammstein, ja, ich möchte kein Engel sein. Oder es gab immer wieder, oder mit Till Brönner, das war ihre große letzte CD, die ja auch wunderschöne, ein wunderschönes Zeitzeugnis für einen Menschen ist, der am Ende des Lebens ist und dann singt, zum Schluss stehst du eben alleine da. Also das waren nicht nur die große Bewunderung, die mich dazu trieb, dieser Figur nachzuspüren, sondern ich war auch ich war auch angefasst emotional. Also diese Zerbrechlichkeit.
Auch als 30-Jährige?
Ja. Weil es war natürlich eine Zeit, einerseits heute, wenn man über Hildegard Knef spricht, da ist man ja schon angekommen in dieser Bewunderung und in der Einordnung.
In der Welt des Mythos.
Genau. Und auch wie die Medien darüber bereden. Und alle sprechen natürlich nur, oder es gibt ja wahnsinnig viele Knef-Programme jetzt überall.
Zum
Hundertsten. Das heißt, blonde Perücke, mindestens 2 Paar Wimpern, dunkel geschminkte Augen und los geht die Show. Und das war natürlich nur eine bestimmte Phase in ihrem Leben, also von 68 bis 70, also diese wunderschönen, auch zum Teil eigenen kreierten Chansons schrieb. Aber was ja dann auch danach kommt, dass sozusagen ein Mensch, der auch immer wieder an seinen Erfolgen gemessen wird oder von seinen Erfolgen erzählt, der zum Teil schon jahrzehntelang im Showbiz war, wie das ja bei Hildegard Knef der Fall war, und dann im Alter so zurückblickt oder beziehungsweise auch in einer Phase ist, wo man nicht mehr so aktiv viel macht. Das war ja die Zeit, als ich dieses alte Ego von mir, aber auch im Grunde von Hildegard Knef erfunden habe. Mhm. Denn ich bin natürlich Knef-Fan schon seit langer Zeit oder seit meiner Kindheit wusste ich, wer das ist. Und dann habe ich mich halt in einer bestimmten Phase meines Lebens, als ich Anfang 20 war und zum Theater ging, mehr mit ihren Chansons auseinandergesetzt.
Was war da der Anlass dafür? Als Kind haben Sie das wahrscheinlich einfach irgendwie so in der Familie reingespült gekriegt?
Ja, und später dann habe ich halt über Freunde, die auch im Chansonbereich unterwegs waren oder die sehr Chanson interessiert waren, die haben gesagt, hör dir mal das an und das ist ein super Jazz und das hat die Hilde gemacht in den Anfang der 60ern oder so. Und so kam ich dann dazu. Und dann plötzlich merkte ich, dass da ja auch Texte sind, die weitaus mehr sind, um nur sie mitzuträllern, sondern das ist Lebenshilfe, das ist Lebensphilosophie zum Teil. Und wenn man dann den großen Liebeskummer hat, dann war das natürlich auch eine große Lebenshilfe, so ein Text von der Hildegard Knef.
Ja. Liegt Ihnen so dieser melancholische Grundton, der bei ihr ja immer da ist, liegt Ihnen das selber auch nahe?
Ja. Auf jeden Fall. Also ich finde auch sogar, dass man wirkliche Komik und wirklichen Humor nur dann zustande bringt, wenn eine gewisse Melancholie mitschwingt. Also wie so ein Bordunton beim Dudelsack, der auch als Tanz einen vollen Dudelsackton hat, wenn der Bordunton mitklingt. Und so ist für mich, also mein Humorbegriff ist immer auch, wenn so eine leichte Schwelle von, oder heute würde man sagen Metaebene von Melancholie oder von Versonnenheit. Ich würde es vielleicht auch eher Versonnenheit nennen, was viele ihrer Texte mit ausstrahlt. Und das muss mitschwingen. Dann wird es auch tief. Sonst bleibt es ein oberflächliches Gelache für eine kurze Zeit. Aber das war nie mein Ansatz.
Und Sie machen sich ja nicht über Sie lustig, sondern...
Nein, nie. Man lacht sich ja eher lustig über das, was Irmgard passiert ist. Mhm. Und ich wollte mal zurückkommen auf die Idee. Die Idee ist eigentlich in ihrem eigenen Werk, in Hildegards Knef Textwerk. Es gibt Lieder von ihr wie, das bekannteste kennen wir natürlich alle, 1 und 1 macht 2. Also wieso soll es da noch eine Hildegard geben? Da gibt es eben auch eine Irmgard.
Stimmt.
Ja. Aber es gibt ja noch andere. Wäre mein Leben ein anderes geworden, hätte man mich Natascha getauft. Ich habe sie halt Irmgard getauft. Ja? Es gibt noch ein Chanson, das heißt, ich möchte mich gern von mir trennen. Am besten auf längere Zeit. Es reicht mich näher zu kennen. Ich mag mich nicht mehr. Tut mir leid. Also das waren alles so Dinge, wo ich dachte, Mensch, dann sah ich die als 30-Jähriger in Talkshows, wo sie unleidlich über Produktionsbedingungen oder auch über ihre eigene Situation hat. Der MDR so wenig Geld, dass man hier die Heizung nicht aufdrehen kann.
Es war sehr eindrucksvoll.
Und oder dass sie halt betrogen worden ist und so weiter. Und aber diese ganze Attitüde war gleichzeitig durchwirkt mit einer Coolness, mit einer Berliner Schnauze und Menschlichkeit und dann natürlich die Bewunderung von außen. Jeder wusste ja, mit wem man es da zu tun hatte. Nur das lag natürlich alles schon weit zurück für mich damals junge Menschen. Und so habe ich aber diese Charaktervorlage der echten Knef genommen. Also man nennt es im Schauspiel als Charaktervorlage. Das war nie eine platte Parodie oder Karikatur, sondern ich habe eigentlich versucht, was sie so ausstrahlt, natürlich dann in eine unterhaltende Figur zu gießen, die sozusagen äußerlich in ihren Attributen, aber auch vor allem Stimme, weil für mich ist Knef in erster Linie Stimme und nicht Wimpern oder blonde Perücke, sondern in erster Linie ist es Stimme, was diese Frau prägt und ausmacht.
Hart zu singen und zu sprechen.
Auch, ja, so diese Konsonantenknallerei und ganz extrem
die Konsonanten. Und nach hinten.
Genau, und nach hinten guttural alles verschwinden zu lassen. Weil man muss nicht beweisen, dass man deutlich sprechen kann. Das hat sie in vielen Dutzenden Filmen ja gezeigt. Und auch in ihren wunderbaren Aufnahmen. Also es waren eher so die äußeren Attribute, die ich dann noch benutzt habe, um eigentlich eine ganz andere Geschichte zu erzählen. Mhm. Also es ist eine Zwillingsgeschichte, klar. Das heißt also, es geht fast zeitgleich los, nämlich 1925 am 28.12.
Nur zehn Minuten später,
ja. Aber man wächst auch zusammen auf, hat natürlich dasselbe Schicksal. Also man wächst vaterlos auf beim Großvater und hat dann mit 15 eine Idee, nämlich zu UFA zu gehen und im UFA-Nachwuchs Schauspiel Elevin zu werden und für die NS-Filmindustrie dann zu arbeiten. Gut, sie hat auch für jede andere Industrie gearbeitet. Damals war es halt in Deutschland die NS-Filmindustrie. So, und da gibt es jetzt eine zweite, die das auch will und aber nicht so erfolgreich ist und schon beim Casting abgelehnt wird. Aber dieselben Talente auch hat, natürlich, als eineiige Zwillinge. Das war ja die Urkonstruktion. Ja. Und wenn die eine dann diese große Karriere macht und also wirklich eine Weltkarriere, zumindest aus bundesperspektivischer, also bundesrepublikanischer Perspektive der Nachkriegszeit.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, aber ich sag eigentlich eher, man war es ein Weltstar in Deutschland oder es war unser Weltstar.
Unser Weltstar. Wir sehnten uns danach, einen zu haben und Hilde war das.
Und sie war das, genau. Ja. Sie war dann, also wenn sie dann in Talkshows sprach oder man wusste, es ist eine ganz bedeutende Zeitfigur, weil sie ja bei der DEFA die erste Filmproduktion nach dem Krieg gemacht hat, Die Mörder sind unter uns.
Das war mein Zugang als Mensch mit Ostbiografie.
Ja. Sehen Sie, ne? Also auch da kannte man sie von Anfang an. Es war sowas, so ein gesamtdeutsches Phänomen. Und dann sitzt die in irgendwelchen Talkshows des ZDF oder ARD und in den 60ern erzählt sie, protestiert er gerade wieder in London oder in Paris oder arbeitet mit dem oder jenem. Da ging einem natürlich das Herz auf, dass nicht alle nur Försterlieseln oder Geierwalli spielen, sondern
dass, und dass man auch als Deutsche es zu was bringen kann.
Ja, das kommt natürlich dazu.
Nicht immer nur mit Nazis verglichen wird.
So ist es. Und dass der Frauentypus, den sie darstellt, eben nichts mit einem vom NS-Regime propagierten Frauenbild zu tun hat, sondern es war ja die Verruchte, es war ja die dämonische Verführerin. Es war ja diejenige, die sich jetzt nicht sagen lässt, du gehst hier bleibst im Heim und am Herd, sondern die auch mit Männern spielte, die auch klar wusste, sie lebt in patriarchalischen Strukturen, würde man heute sagen. Aber sie braucht die Männer, aber auch um natürlich ihre Karriere zu machen oder um das auch zu machen, was sie eigentlich will.
Das macht Irmgard ja auch auf andere Weise und nicht so erfolgreich, aber sie spielt auch mit Männern.
Ja, zurzeit im Altenheim mit ihren Pflegern.
Ja, ich frage mich, wie das mit 110 ist, aber das können wir später noch besprechen. Haben Sie diese Zwillingsgeschichte dazu erfunden, auch so aus Pietät, weil Hildegard Knef lebte da ja noch.
Ja.
Man hätte ja einfach eine Parodie machen können und ihre Lieder singen.
Nun gut, das gab es ja schon. Es gibt ja, also wo sie das selber im Geschenkten Gaul oder in einem ihrer Bücher schreibt, dass es eben schon seit sie diesen Typus entwickelt hatte, gab es also auch gerade in der LGBTQI-Szene, also damals noch schwule Szene oder schwul-lesbische Szene, da gab es ganz viele, die sie nachgemacht haben, also die sie parodiert tradiert haben, die einfach diesen Look hatten und vom 2-Meter-Mann bis sonst wohin und man freute sich und sang 1 und 1 macht 2 oder für mich ist das rote Rosen regnen. Das hatte die alle schon mitbekommen gehabt, klar. Aber mein Ansatz war ja nie der parodistische, wie ich schon gesagt habe. Parodistisch vielleicht im musikwissenschaftlichen Sinn, dass ja bei Bach spricht man ja auch von Parodien, wenn also auf Jauchzet frohlocket eigentlich ursprünglich der Text hieß, ertönet ihr Pauken, erschallet Trompeten. Das ist musikalisch gesehen eine Parodie. Ja. Und das habe ich ja mit ihren, wohlbemerkt, allerbekanntesten Liedern nur gemacht, dass ich also textlich parodiert habe auf dieselbe Melodie. Und im Sinne einer Antwort, also im Sinne einer Korrespondenz mit dem Original. Also da runterging, da, aber schön war es doch im Rückblick bei Hildegard und bei Irmgard, ja, so schön war das nicht. Als Beispiel.
Und ansonsten haben Sie ja das so intensiv weiterentwickelt, dass man immer das Gefühl hat, wenn Irmgard singt auf der Bühne, dass das alte Hildegard-Knef-Songs sein müssen. Aber sind sie gar nicht, sondern sind authentische Ulrich-Michael-Heißig-Songs.
Ja. Im Stile von. Und dass man sagen könnte, nein, das kenne ich ja noch gar nicht von der Hilde.
So ging mir das.
Der Lack ist ab zum Beispiel. Ja. Das könnte genauso gut, das ist voll im Stile auch von der alte Wolf, was man so kennt von ihr, so diese Schlageresken. Aber Chansons, die aber einfach beim ersten Anhören schon eine Spur hinterlassen. Ne? Und denkt man, boah, das ist ja irgendwie gut auf den Punkt gebracht. Oder es hat alles einen Anfang und hört alles einmal auf. Auch so ein ganz tolles Kneflied. Und so in dem Sinne sind zum Beispiel Lieder wie Der Lack ist ab oder sie hat ja gesungen, du bist der Senf für mein Würstchen und der Zucker in meinem Kaffee. Und ich habe dann halt, ich möchte Hafen für deinen Kutter sein. Also das sind ja auch zwar in einer völlig anderen musikalischen Gewandung vom Frank Olischewski komponiert, aber ich versuche mit dem, was ich mache, ganz klar dem nachzuspüren. Ja? Also es ist
Was ist die Faszination gewesen? Was war das, was Sie... Sie haben ja offenbar schon immer so eine Theaterleidenschaft gehabt.
Ich komme vom Theater. So. Ich war davor jahrelang Regisseur. Davor war ich Regieassistent, Abendspielleiter, auch mit Spielverpflichtung. Habe auch Schauspielunterricht natürlich davor gehabt und war jahrelang an Theatern. Habe ja auch später in für Leipzig eine Komödie, für die musikalische Komödie Wagner-Ring-Musical-Musical.
Mit einem sehr schönen Titel.
Dankeschön. Ja. Das Ding mit dem Ring, genau.
Das Ding mit dem Ring.
Das war 2013 gemacht. Also ich habe meine Theater Herkunft nie verleugnet und auch nie aufgegeben. Und deswegen muss man auch sagen, dass das, was ich mache, ist eine Theaterfigur, eine Bühnenfigur, die deshalb auch im Fernsehen zwar mal immer wieder auftaucht oder auch in Talkshows oder so, aber es ist im Grunde, es ist jetzt keine, wie soll ich sagen, eine Comedy-Figur, die mit nur einem Attribut spielt oder so, oder Hütchen auf oder Hütchen runter oder macht, oder die irgendwelchen Standing Comedy macht, sondern es ist eine Figur, die nur auf die Bühne gehört, aufs Theater. Und zwar für die Dauer der Vorstellung. Und dann wird sie wieder in Anführungszeichen eingemottet, weil sie ihre Daseinsberechtigung hat. Weil sie sozusagen neben diesen monolithischen, unglaublichen, das, was die Knef geleistet hat und was sie tatsächlich ist als Figur der Zeitgeschichte, die uns über Jahrzehnte begleitet hat, dass es dagegen eine Figur gibt, die das als Vorbild nimmt und auch als Vergleichsbasis. Und daraus entsteht dann auch der Humor. Mhm. Oder auch das Mitgehen, auch mit ihren Fehlern, mit ihrem Pech.
Was war aber für Sie damals die große Faszination? Sie hätten ja auch, Zara Leander kreieren können, eine Schwester, oder von Marlene Dietrich eine Schwester, oder?
Ja, Marlene Dietrich muss man gar nicht kreieren, die gab es tatsächlich, die hatte ja eine verleugnete Schwester, die passte nicht in ihr antifaschistisches Weltbild, das sie ja wirklich war, sie war eine überzeugte Antifaschistin und ihre Schwester Elisabeth Berger war mit einem Mann verheiratet, der wiederum das Kiosk gegenüber vom Eingang vom KZ Bergen-Belsen-Betrieb, wo die SS-Männer ein- und ausgingen. Genau. Also die gab es tatsächlich auch verleugnet. Ja. Hildegard Knef war Einzelkind, hatte einen Stiefbruder. Über Zara Leanders Biografie weiß ich nicht so viel. Also da kenne ich nur die Lieder und ihr Auftreten. Ja, aber die Sache ist eigentlich für mich ganz klar, weil sie so ein Solitär war, in verschiedenen Bereichen, nicht nur die Number One, sondern nicht nur von der Ausstrahlung, nicht nur von diesem unglaublichen Willen, das auch zu sein und sein zu wollen. Also die Number One, die es dann auch geschafft hat, als erste nach Amerika nach dem Krieg, also als erste dann am Broadway, als erste Nackte auf der deutschen Leinwand und als erste, die sich outet mit Facelifting, davor mit ihrer Krebserkrankung. Also das Wort Outing gab es noch gar nicht. Also sie war immer die Number One und sie war immer im Gespräch, weil sie auch ein sehr, sage ich jetzt mal, enges, taktisches einerseits, also ambivalentes Verhältnis zur Yellow Press hatte. Und das hat sie natürlich auch immer bedient. Und sie war natürlich auch deshalb immer über die Jahrzehnte, in den 60er, 70ern, als ich in den 60ern Buchstaben lernte, war ich fasziniert, wenn große Boulevardzeitungen schrieben K-N-E-F, Knef, und dann sah ich irgendein Bild von einer dunkel geschminkten mit doppelwimpernden Augen. Also das hat mich schon damals sehr beeindruckt. Und Mutter und Großmutter stritten sich am Kaffeetisch über sie, ob sie singen kann oder nicht, oder wie man denn das Buch findet, Der geschenkte Gaul. Das war schon alles sehr interessant. Ja. Aber um
sie, spielte in ihrer Familie eine Rolle.
Ja. Das so, auf jeden Fall. Und sie war Jahrgang 25, also genau derselbe Jahrgang wie meine Tante, meine sehr geliebte Tante. Ich kannte also auch, mein Vater war Jahrgang 31, ich kannte auch diese die Befindlichkeiten, Anführungszeichen, dieser Generation. Mhm. Also die sozusagen diese Stunde Null mitgemacht haben, wie die drauf waren. Ja? Also wie die auch vom Optimismus und nur nach vorne blicken und Kopf hoch, wenn der Hals auch dreckig ist. Und dieses diese Mentalität. Und die hat natürlich... die Hildegard also ganz extrem verkörpert, diese Mentalität.
So, dass es dann dadurch, dass sie so einen familiären Bezug hatten, gar nicht so schwer war, sich, ich habe immer gedacht, wie hat er das als 30-Jähriger gemacht, sich da vorzustellen, was geht in einer 70-Jährigen vor, wenn ich mir vorstelle, mit 30 konnte ich mir wahrscheinlich ganz schlecht vorstellen, was 70-Jährige fühlen und denken.
Es ging mir eher eigentlich um die Vielseitigkeit dieser Frau, dass sie eben Schauspielerin, Sängerin, Malerin und Schriftstellerin war, wie sie es auch immer oder sehr oft in Talkshows gesagt hat. Das war sie tatsächlich und allein diese Vielfältigkeit hat keine der anderen genannten Alternativen gehabt. Keine Inge Meisel, keine Zara Leander, keine Marlene Dietrich. Bei der ist es ein bisschen anders, muss ich einschränkend dazu sagen, denn das Verhältnis Marlene Dietrich, Hildegard Knef war immer Hase-Igel. Also immer wenn Hilde was machte, war die Marlene schon die Erste, die es gemacht hatte. Sie war die Erste, die eine Biografie geschrieben hat, eine Autobiografie. Sie war die Erste, die in die USA gegangen war. Die war die Erste, die Chansons gemacht hat. Aber Hilde hat es dann halt auf eine Art auch perfektioniert. Also zumindest was die Autobiografie und ihre Texte, also ihre Chansontexte angeht. Und
Marlene Dietrich war ja auch die Erste oder vor ihr da mit ich singe, obwohl ich eigentlich nicht so richtig gut singen kann.
Genau, Diese Öse.
Ja, genau. Ist das Wort eigentlich für Sie erfunden worden oder gab es das vorher schon?
Ich kann mir vorstellen, dass es für Sie erfunden wurde.
Könnte man machen. Ja. Sie wissen so viel, Sie könnten eine Biografie schreiben.
Ja, das tun andere schon und das ist auch gut so, weil das ist mein Zugang. Ich kam ja immer von der Theaterpraxis und nie von der Theatertheorie. Das machen die anderen noch viel hervorragender. Aber ich habe mich natürlich, muss man schon sagen, jetzt wo ich ja bald auch meine 61. Geburtstag feiere und Zurückblick auf mein bisheriges künstlerisches Dasein, habe ich natürlich mein Leben oder einen Großteil des Lebens oder juristisch gesehen zweimal lebenslänglich diesem Sujet gewidmet, der da heißt Hildegard Knef. Und das ist ein ganzes Universum, ein ganzer Kosmos.
Fühlt sich das für Sie so nach dieser langen Zeit auch wie so ein Korsett an, oder?
Ist im Grunde nicht. Deswegen sagte ich ja vorhin schon, diese Vielseitigkeit dieser Frau. Es ist im Grunde, ich mache ja was für mich in meinem Selbstverständnis was ganz Eigenes. Ich schreibe eigene Texte. Ich singe diese eigenen Texte selber. Zum Teil komponiere ich auch zusammen mit meinen Arrangements. Also ich kreiere die Melodien, die ich dann singe. Also für mich ist dieser Rahmen, den ich mir gegeben habe, eigentlich in ganz breiter und kein enges Korsett eigentlich das Gegenteil davon. Er ist natürlich zeitlich gebunden. Das ist ganz klar. Wir haben jetzt den 100. gefeiert und ich bin 100.
Und Sie sind ja auch immer älter geworden damit. Genau. Sie haben die Figur ja auch wirklich altern lassen. Und
so ist es.
Also ich frage mich jetzt, was passiert beim 110?
Ob es zu 110 wird, das weiß ich nicht. Aber wir wissen alle, dass Johannes Heesters bestimmte Maßstäbe gebrochen hat und neue gesetzt hat. Und das könnte man dann doch noch ins Feld führen. Ich denke, wir brauchen...
Die Peinlichkeit.
Nein, also wenn Irmgard an die Kulisse getackert wird, dann wäre Schluss. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Ich werde sie nie an die Kulisse tackern. Es geht ja auch nicht, das fand ich auch beim Heesters, mit Verlaub gesagt, auch immer so ein bisschen zwiespältig. Das hatte schon dann ganz zum Schluss fast von der von der Jahrmarktattraktion. So ein bisschen, seht her, der noch älteste Lebende und noch immer singt er und noch immer steht er und so. Und
das ist so ein Aspekt,
genau, den ich sehr zwiespältig fand. Ja. Aber auch jetzt leben wir ja in einer Zeit, wo es immer mehr fitte 100-Jährige gibt. Also und denken wir an die große Frau Friedländer, die ihre ganze Kraft, die sie noch bis 102 hatte, eingesetzt hat, um in der Öffentlichkeit zu wirken. Das ist ja jetzt nur ein Beispiel, ja, oder Ines Apfel, ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche, Ines Apfel, die Stilikone aus New York,
die auch
über 100, muss man sich mal vorstellen. Iris, Apfel.
Iris.
Ja, die war ja auch also die über 100, also es gibt sie schon, ja, wo ich jetzt wieder... Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, diese 30 Jahre, sagen muss, und Hilde war leider mit 70, 75 schon eine alte Frau. Also, und das hat sich wirklich geändert.
Das hat sich geändert.
In der Wahrnehmung. Aber
macht es Ihnen das Altern leichter, Ihnen selbst als Ulrich Michael Heißig?
Hätte ich immer gedacht, weil
fühlen Sie sich vorbereitet?
Nein. Also theoretisch ja, praktisch überhaupt nicht. Also das hätte ich mir wirklich gedacht, weil das ja so theoretisch, ich habe so viele Aspekte übers Alter in meinen Programmen drin, auch in meinen Liedtexten. Aber jetzt, wo es mich selber betrifft, also wo ich jetzt sozusagen als über 60-Jähriger an der Schwelle zum Tor des Alterns stehe, beziehungsweise Seniorenteller berechtigt bin.
Ach so, ist man das dann schon?
Ja, das ist man.
Ich sage Ihnen was zum Trost. Mein inzwischen 92-jähriger Nachbar, der Ehrenfried, falls du das hörst, liebe Grüße an dich, der sagt jetzt so vielleicht seit einem Jahr mit 91, das Alter kommt so langsam auf mich zu.
Das ist sehr schön. Ach, das ist wunderbar. Ja. Das finde ich also sehr schön. Und ich finde, natürlich ist das Alter eine soziale Begrenzung. Ja? Also wenn man dann einfach jetzt schon von seinen Rentenansprüchen reden muss, ja, weil die einfach dann immer wieder abgefragt werden oder was auch immer als Beispiel. Ja?
Künstler wahrscheinlich wenig Spaß?
Ja, macht wenig Spaß. Und vor allem zum ersten Mal sieht man noch die Begrenztheit unseres irdischen Daseins. Also man schaut auf die Uhr oder auf den Meterstab oder sonst was und sagt, oh, so lange habe ich schon gelebt und das ist maximal noch drin und was mache ich jetzt und so. Also das sind Fragen, die man sich mit 30 nicht stellt, ganz klar. Mhm. Als ich die Figur mit 30 angelegt habe, war ich ja schon in sehr vielen Theatern gewesen als Regieassistent, wie ich vorhin schon sagte. Und da gibt es sie ja überall. Da gibt es überall diese Irmgard, die dann sozusagen, wenn ich nicht in Ruderstadt oder in Meiningen, sondern in New York oder sonst was, die Leute werden mir zu Füßen gelegen. Aber jetzt bin ich nur am Stadttheater Lübeck oder sonst wo. Ja. Und diese Bauerntrampel, die da im Parkett sitzen, die können das ja gar nicht begreifen. Ja, als Beispiel. Und die auch genau diese Diven... Haftigkeit, mit der ich dann natürlich immer konfrontiert war. Ich musste beruhigen, ich musste Dompteur sein, Krankenschwester, alles Mögliche als Regieassistent. Und das ist natürlich mit eingeflossen in die Darstellung. Also diese Grundattitüde, das Verständnis auch dafür, dass man knapp vorbei ist, leider auch daneben. Und gut, es war eine tolle Hamlet-Inszenierung, aber es hat halt nur die Bäckerblume drüber geschrieben, weil sie sonst keinen hatten, der kam oder so als Beispiel. Das ist die eine Geschichte. Aber die andere ist natürlich auch zu sehen, ich habe als Jugendlicher, um mein Salär aufzubessern, also ich war noch Schüler, Abiturient, habe ich in Seniorenpflegeheimen gearbeitet und habe also alte Menschen betreut, auch wirklich gepflegt damals. Damals gab es auch schon diese große Pflegenot
gemacht.
Ja, genau. Da habe ich aber nicht mit Alten gearbeitet. Ich habe davor wirklich in Altenheimen gearbeitet und also als Pflegeassistent sozusagen. Und die Zerbrechlichkeit und die Bedürftigkeit und auch das, was alte Menschen in der Regel brauchen, nämlich Ansprache und dass man ihnen zuhört und dass man sie auch dass man sie auch rauslockt ein bisschen, dass sie wirklich immer, viele halten ja auch den Mund, weil sie sagen, ach, das interessiert ja eh keinen, was soll ich denn da groß sagen und so. Also diese Nummer, dass man sich quasi selber aufgibt oder meint, man hätte nichts zu sagen und dann kitzelt man mal ein bisschen und dann merkt man, oh, da kommt aber ganz schön viel und da gibt es auch ganz viel zu sagen. Und das habe ich alles in diese Figur, in diese Bühnenfigur der Irmgard Knef reinfließen lassen, dass die sehr viel zu sagen hat, auch wenn sie nicht Number One war und nur einmal kurz in New York, ja. Aber das auch nur mit Connection, weil sie einen Pilotenkontakt aus der Luftbrückenzeit hatte.
Ja, ja. Eben. Und wann war für Sie klar, das ist jetzt die Rolle meines Lebens? Das, von hinten guckt sich das ja alles super folgerichtig an und Sie erzählen es ja jetzt auch so schön, weil das ist ihr Leben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das, als Sie das erste Mal gemacht haben, als Sie 30 waren, dass Sie gedacht haben, wow, das ist es. Wann war das der Punkt oder wodurch ist Ihnen selber klar geworden?
Ja, da bin ich auch sehr lange.
Ich und die Irmgard, das ist es jetzt.
Ich habe zumindest was die, das habe ich, diese Bündelung meiner Talente, sage ich jetzt mal, nämlich zu schreiben, selber zu performen und zu singen, dass das eine gute Verpackung ist. Nämlich in dieser Form, das habe ich relativ früh erkannt. Mhm. Ich habe aber nie geglaubt, also relativ früh schon nach den ersten Shows, das waren ja lauter so Tryouts, nachts in irgendwelchen Bars, wenn fast schon die Hälfte gegangen war, oder also mit Veranstaltungsraum oder auf irgendwelchen Straßenfesten in irgendwelchen Hinterhöfen und wo die Leute noch nebenher gar nicht zuhören, aber du hast einfach schon mal so deine Feuertaufe irgendwann, ja, wenn man also wirklich, wenn man auf irgendwelchen Marktplätzen steht für 150 Euro oder für eine Taxifahrt hin und zurück und noch irgendwie ein Freibier, und da hören halt 6 Leute zu und der Rest hört halt nicht zu und macht, lärmt oder sonst was, aber einer von den 6 sagt, Mensch, das ist ja ganz toll, dass du sagst, okay, der hat zugehört, toll. Also das war, da habe ich wirklich meine Meriten verdient, bevor ich dann wirklich mit 2000, im Jahr 2000 war das dann erst, vom Spiegel entdeckt wurde, dann kam die Zeit, kamen andere Medien.
Also über diesen Dreh ist das passiert?
Ja, ja.
Diesen Spiegelartikel, den habe ich jetzt in der Vorbereitung auch gelesen, ja. Der ist auch sehr schön geschrieben.
Ja, ja. Das war im selben, wer ist Putin, wurde gefragt, wer ist Irmgard Knef. Das war diese erste Ausgabe im Jahr 2000.
Ja.
Da war Putin auf der Titelseite und da ging es darum, den einzuordnen. Und in einem kleineren Artikel, also einseitigen, ging es auch darum, diese Irmgard einzuordnen.
Und darüber wurden Sie dann entdeckt oder berühmt?
Nein, da war ich schon, also ich hatte einen Impresario, könnte man sagen, das trifft es besser als einen bloßen Agenten, der hat mich entdeckt, das war der Peter Hahn, der auch Georges D. und Tim Fischer entdeckt oder gefördert oder zusammengearbeitet hat. Und der hat gesagt, Mensch, das ist ja eine Idee, Junge, du musst was machen. Und da hat er mir sehr geholfen am Anfang. Und in diesem Zuge kamen dann auch diese Presseinteressenten. Und dann kamen Talkshows und so weiter und so weiter. Ja, und dann war das plötzlich hochgeschossen. Das erste Programm, aufgestanden aus Ruin.
Ich Irmgard Knef. Nicht Ruinen, sondern Ruin.
Aus Ruin, ja. Das bezog sich auch wieder auf diverse Talkshow-Statements von Hildegard, dass sie kein Geld mehr hat.
Mhm.
Und die Konstruktion, weil sie betrogen wurde und falsche Manager hatte. Und meine Urkonstruktion dieses ersten Programmes war gut. Die Irmgard hat von ihrer Schwestern halten ja dann doch irgendwie zusammen, trotz großer Divergenzen, immer Schweigegeld bekommen, damit sie schön in Berlin leben bleiben kann, aber nicht an die Öffentlichkeit geht und sagt, hallo, da gibt es noch eine zweite.
Ja.
Also es bleibt die Einzigartigkeit der Hildegard erhalten, indem man die Zweizigartige finanziell sozusagen entschädigt. Und dadurch, dass die Diva pleite ist, ja, geht nun die Schweigende, die keine Schweigegelder mehr kriegt, an die Öffentlichkeit und sagt so. Jetzt aber, ich habe kein Geld mehr. Deswegen der Titel aufgestanden aus.
Und das war dann so der Punkt, wo Sie verstanden haben, das ist es.
Offenbar, ja, auch noch nicht. Es war dann einfach
Sie haben Erfolg, so viele unterschiedliche Dinge vorher auch
gemacht. Ja. Die habe ich danach auch noch gemacht, aber halt längst nicht mehr in diesem Ausmaße.
Ja.
Der Punkt war einfach da erreicht, wo ich da dachte, Mensch, ich könnte es ja noch Jahre spielen, Jahre spielen. Und das war dann auch tatsächlich so mit dem ersten Programm, dass ich modifiziert habe, weil innerhalb dieses ersten Programms der Tod von Hildegard Knef fiel. Die ist natürlich nicht gestorben aufgrund des Programms, weil sie einen Schlag getroffen hat. Aber ich musste natürlich, und da möchte ich auch gleich noch was dazu sagen, Ich wurde natürlich da sehr genau beobachtet. Es war fast in jeder Show, gerade am Anfang im ersten Jahr 2000, nach dem Spiegelartikel und so weiter, waren irgendwelche Menschen aus dem Knef-Umfeld und haben dir dann berichtet, was ich da eigentlich mache.
Ja. Okay. Und also sie hat sich offenbar sehr dafür interessiert oder ihr damaliger Mann.
Es war so, dass am Anfang das Management sehr skeptisch war. Ich hatte ihr dann nach einem halben Jahr, nachdem die Premiere in Berlin draußen war, die Live-Aufnahme, die CD geschickt, ihr auch ja gewidmet gehabt. Und da kam dann aber ein, auch völlig verständlich diese Reaktion, finde ich jetzt im Nachhinein, ein freundlicher Brief vom Anwalt, also seit wann ich das mache und in welchem Umfang und so weiter.
Es ging um Geld, Tante.
Ja. Und dann endete der Satz, Frau Knef könnte sich durchaus vorstellen, das alles zu genehmigen, wenn Sie nur sagen, also in welchem Umfang und so, das haben wir dann natürlich alles gemacht. Und mittlerweile ist es so, dass ich vom gesamten Knef, von der gesamten Knef-Familie, also nicht nur, also geschätzt werde, schon zweimal waren sie bei den Aufführungen, also bei den Uraufführungen von meinen letzten Programmen dabei und geben mir auch das Platzit. Und Knef selber hat gesagt, da gibt es auch eine Aufnahme davon, die bei mir zu Hause sogar im Tresor ist, ach, das ist ja eine schöne Idee. Und da wusste ich, genau, ich habe ja die Idee eigentlich, es ist eigentlich ihre Idee, das sagte ich ja vorhin schon, also dieses sich von sich selber trennen und wer ist man eigentlich und jede Medaille hat zwei Seiten und ich bin halt die zweite Seite. Ja, so.
Natürlich ist die Irmgard so ein bisschen die Losergestalt, die auch eine große Klappe hat und die mal austeilt, aber am Ende ist es ja eine Verbeugung.
Ja.
Es ist immer eine Verbeugung.
Ja. Mit welchem Recht eigentlich ginge man auf die Bühne, um irgendjemand, einen Menschen, der so viel künstlerisch geleistet hat und für den diese künstlerischen Werke, also viele Menschen, für die diese künstlerischen Werke also sehr viel bedeuten. Also da wäre ich ja ein Fall für die Psychiatrie, wenn ich den da fertig mache. Also warum? Also das ist ja überhaupt nicht der Ansatz. Aber da sind wir genau beim nächsten Punkt. Ich habe sehr viele Menschen, die mich ablehnen. Also auch im Kulturbereich. Aber das sind meistens diejenigen, die mich gar nicht kennen, die mir von vornherein unterstellen, ach, das ist ja eine Transe, die macht die Knef nach. So, das hört man immer wieder. Also und hast du es dir mal angucken? Den muss ich mir gar nicht angucken. So.
Ach so, okay.
Das ist der Punkt. Also es gibt diesen Aspekt, der mich auch natürlich ein bisschen ärgert. Einerseits, andererseits sage ich mir, wieso soll es dir als Mini-Kleinkunstfigur anders gehen als diesem großen Weltstar, der wurde auch total abgelehnt. Es gab Menschen, die liebten sie total und andere haben sie abgelehnt, die kann nicht singen, was will die eigentlich und die will hier nur im Gespräch sein oder was auch immer. Und mir geht es natürlich genauso. Also es ist, ich habe einen sehr, wie soll ich sagen, sehr netten, treuen Stammpublikumskreis, ja. Aber ich merke immer wieder, dass es Leute gibt, ach ja, da macht der eine Knef nach, wieso soll ich da hingehen? So. Und
es ist eine ganz eigene Geschichte, kann man einfach nochmal sagen. Ja,
genau.
Ja. Das es ist klingt nach, der Sound ist der von Hilde, aber es ist eine ganz eigene Geschichte und eine sehr, sehr unterhaltsame Geschichte. Aber nicht nur eine unterhaltsame Geschichte, sondern da kommt ja sehr viel, sie arbeiten sich am Leben ab, an Altersarmut, an Einsamkeit, so Themen, was alte Menschen,
die alte Menschen betrifft. Auch, auch an ihrem Mythos. Also das ist auch Mythos, das immer auch noch, immer, oder den ich im vergleiche mit dem. Es sind ja auch Themen, die Knef selber dann auch lancierte in die Presse, in die Yellow Press, wie beispielsweise mein Mann Paul von Schell und ich, wir suchen jetzt ein Altenheim für uns und wir können nicht mehr. Das ging dann, das waren so die letzten Meldungen, so im Jahr 2001 oder so. Ne? Aber mir geht es eigentlich darum, auch diesen Mythos, dass wir mit Hildegard Knef wirklich einen absoluten Mythos der Nachkriegsjahre geschaffen haben. Also nicht nur der unmittelbaren Nachkriegsjahre, sondern unserer Nachkriegszeit. Sowohl in Westdeutschland als auch natürlich in der Deutschen Demokratischen Republik damals. Also da wusste man ja auch, wer die Knef ist und dass das was ganz Besonderes ist und so weiter.
Und haben Sie sie eher als in Ihrer Biografie, Sie stammen aus dem süddeutschen Raum, als Schauspielerin wahrgenommen oder dann als Sängerin?
Als Sängerin. ganz klar. Ich halte sie auch nach wie vor da am allergrößten. Also wenn man von der Reihenfolge, würde ich sagen, ihrer Berufe, also wenn ich jetzt eine Gewichtung machen müsste, ganz klar als erstes Sängerin, da Jazzerin, Sängerin, Jazzerin, Diseuse kann man auch noch sagen, ja. Aber wirklich eine hervorragende Interpretin, sowohl ihre eigenen Texte als auch mit den Texten, mit, also die sie bekommen hat von Charlie Neeson beispielsweise. Mhm. Hervorragende Arrangements, Kurt Edelhagen, das ist also dieser deutsche Jazz, sage ich jetzt mal, den es ja auch in der DDR gab, also so wirklich, dass man so diese Jazzbegeisterung also mitgetragen hat musikalisch. Dann Nummer zwei als Autorin, weil der Geschenkte Gaul ist ein Meilenstein, finde ich, in der Autobiografie-Literatur. Also gerade, wenn man das so vergleicht mit anderen Autobiografien, die irgendwelche Schauspieler schreiben und so, da ist wirklich unwahrscheinlich viel Stil und unwahrscheinlich viel auch auf eine Art Distanz zu dem, was man erzählt, auch drin, was dann bei den anderen Büchern das Urteil und so nicht, also diese autobiografische Trilogie von ihr, nicht mehr ganz so gegeben ist. Aber gerade im Geschenkten Gaul, das ist ein wirklich sehr, sehr nach wie vor lesenswertes Buch. Und es ist, sie wurde zum Sprachrohr einer ganzen Generation, nämlich dieser Flakhelfer-Generation. Da sind wir jetzt wieder bei meiner Tante, ja, 1925. Oder, die waren alle zu jung, um Verantwortung zu tragen für das, was da passiert ist im NS-Regime. Aber sie waren schon zu alt, um davon nicht geprägt worden zu sein. Mhm. Also, und das war eine ganz seltsame Mischung, ne? Also da gab es, also und wirklich in der Zeit, wo eigentlich junge Menschen tanzen und uns freuen und sich freuen sollen und sich verlieben sollen und also die Jugend, ja, die vielbeschworene, die ja nur einmal kommt und dann vorbei ist, da saßen die halt, um es mit Hilde zu sagen, im Keller, im Luftschutzkeller. Mhm. Und hatten dann mit 20, sind durch verwüstete Gegenden hier rumgeirrt in Berlin und sonst wo in ganz Deutschland. Und das war deren Jugend erstmal. Mhm. Und was macht das mit einem, diese Grunderfahrung? Ja? Und dafür ist halt Hildegard Knef mit all ihrer Entwicklung, die sie genommen hat, also ein unerreichtes Vorbild, also auch in Solitär. Und ja, das immer im Auge haben, während ich auch jetzt mal vom Altenheim erzählt oder von Menschen aus dem Hinterhof oder sonst was, das immer mittragen auch in dem, was ich da spiele. Das war so mein Anliegen auch. Ja.
Und am Ende erzählen sich doch wahrscheinlich Geschichten von Menschen, die keine Helden sind, viel besser als so diese glatten Heldengeschichten.
So ist es.
Denn ganz Bibel ist geradezu biblisch, ist immer von unten erzählt. Es ist eine ganz andere Perspektive, vielleicht auch so eine sehr menschliche Perspektive, weil wir in uns drinnen ja alle irgendwie die Loser sind, bis auf ganz wenige.
So ist es ja. Und selbst der's nicht ist, ist es irgendwo. Ne? Also ja. Weil wir ja alle irgendwo gescheiterte Figuren letzten Endes sind, allein schon deshalb, weil wir alle sterben müssen und auch nur auch also auf diesem kleinen blauen Planeten ein Dasein haben, ja, das überschaubar ist, auch wenn man 100 wird.
Oder 110.
Ja, genau.
Wir müssen ja ein bisschen zu den neuen Ufern aufbrechen. Ja. Ich möchte noch mal ganz an den Anfang zurück. Ja. Wie ist aus Ihnen der Regisseur geworden? Sie sind zur Schule gegangen, haben Zivildienst gemacht und dann sind Sie sofort ans Theater gegangen und dann haben Sie später nochmal Politikwissenschaft studiert. Und ich gedacht, warum hat er jetzt nicht Theaterwissenschaften oder was weiß ich, Schauspiel oder Regie oder was weiß ich, Film studiert. Aber Sie müssen von Anfang an so eine große Begeisterung gehabt haben.
Fürs Theatralische, ja. Und das lag auch in der Familie, wie man mir sagte. Ich musste mir dann immer anhören von allen Verwandten. Mensch, das ist ja wie der Opa. Nur den Opa kannte ich schon gar nicht mehr, denn der Opa war eigentlich der Uropa und war der Ersatzvater des im Kriege gestorbenen Vaters meiner Mutter. Und der kam,
Schauspieler?
Der, nein, also im Amateurbereich, der hatte ein Hotel, Hotelstadt Wien, im böhmischen Teil des Erzgebirges. Da kommt meine mütterliche Seite her und hat als Regisseur und als Wiener Liedsänger dort reüssiert, hat zum Beispiel Operetten inszeniert, wie das Schuberts Dreimädelhaus, oder er hat also Wiener Liederabende gegeben mit Gitarre, mit Kontragitarre und so weiter.
Das weiß man alles noch.
Und es gibt wunderschöne Aufnahmen, also auch meine Oma als Schwarzwaldmädel und so weiter. Und dann kam Krieg und Vertreibung vor allem und Zerstörung der Familie. Und dann lag da irgendwas brach über eine Generation. Und dann wurde ich als Dreijähriger entdeckt von meiner Familie, weil ich plötzlich überall Gedichte aufsagen musste. Wilhelm Busch, Max und Moritz, also wirklich von A bis Z. Und Heintje-Lieder gesungen habe, schon mit 3, mit 4. Ich habe ganze Muttertagsgesellschaften in Gasthäusern unterhalten, die aufs Essen warteten. Mein Vater ist mit dem Hut rum. Und alle immer wieder, Mensch, wie der Opa. So, und dann hatte ich in der Schule meine ersten Auftritte im Schülertheater, war dann an einem musischen Gymnasium mit Musik als Hauptfach, wo ich also Cello und Gesangausbildung auch hatte, aber auch natürlich Privat-Cello-Unterricht. Wir hatten also 10 Stunden Musik in der Woche. Das waren, also ich spielte als Cellist im Schulorchester, das waren 2 Stunden
Nachmittag. Ich bin auch auf so eine Schule gegangen, ja. Kennt das Prinzip?
Ja, ja. Und gab's in 3 Stunden DDR Chor gab's ja. Und 4 Stunden Musik als Hauptfach, neben Mathe und so weiter. Und das hat mich schon sehr stark sozialisiert. Und und dann war ich da auch noch in der Theatergruppe. Also es waren eigentlich im Grunde 12 Stunden rein musisches mit Theater zusammen, was ich dann so ab 17, 18 machte. Und dann wollte ich eben nach dem Abi zum Theater, habe das auch gemacht, zum Groll meiner Eltern, ja, du musst doch erst was studieren und so, du kannst doch nicht einfach. Nun gab es das aber nicht zu studieren, denn wenn man ins Theater will, braucht man eben, also ich habe Schauspielunterricht genommen nebenher, privaten, und habe mich dann überall beworben und bekam dann tatsächlich eine Festanstellung am Stadttheater, nachdem ich also hospitiert hatte und Praktika gemacht hatte in deutschen Hansestädten, Bremen, Hamburg und Bremerhaven, war ich dann für 3 Jahre fest engagiert in Lübeck, Bühnen Lübeck. Das ist ein großes Dreispartenhaus.
Eine schöne Stadt.
Eine wunderschöne Stadt mit, und das war wirklich, da habe ich auch die ersten Inszenierungen bekommen, professionell. Nachdem ich in der Zivildienstzeit, die davor lag, eine Theatergruppe gegründet hatte, eigentlich noch als Abiturient, eine 50-köpfige, die politisches Theater machte und die auch von der Stadt Böblingen damals auch unterstützt wurde, mit Wohlwollen in erster Linie, aber auch sogar ein bisschen mit Geld dann, als wir dann irgendwelche Bühnenbildner einkaufen wollten oder Materialien brauchten. Und da, das waren dann die ersten Erfolge, also wirklich Erfolge. Also auch so, wurden dann noch eingeladen, im Grunde als Amateurtruppe in Landestheater zu spielen und so. Und danach bin ich eben, wie gesagt, ans Theater.
Aber und warum denn die Politikwissenschaft?
Weil, als
so
ich dann,
ich war, ja,
ich war dann
klar.
Freischaffend. Ich, also nach bestimmten, es waren 4 Jahre fest am Theater, bin ich plötzlich freischaffender Regisseur. Habe meine, konnte auch davon leben, aber nicht so gut, dass ich dass ich das als meine Existenzform betrachten konnte. Und dann lagen immer noch meine Eltern, du hast ja immer noch nicht studiert. Und dann dachte ich, ja, okay, recht haben sie. Und ich komme jetzt aus 4 Jahren Praxis oder mit meinen Jugendtheatererfahrungen aus 6 Jahren Praxis. Und jetzt will ich mir das Ganze nochmal theoretisch anhören. Also wenn, das ist wie wenn man Orgel spielt oder wenn man das sonst in der Kirche und dann.
Ich fange noch nicht wieder bei Null an.
Ja, oder
mit
bei
denen, die keine Ahnung haben.
Genau.
Ja.
Ja. Also ich bist Koch und dann landest du in der Kochbuchredaktion. Nee, du willst weiter kochen. So. Also ich will nicht Musikwissenschaft.
Ich verstehe.
Und dann habe ich gedacht, was hat aber dann was damit zu tun? Politik hat unwahrscheinlich viel mit Theater zu tun. Ja? Und ich kam ja auch aus dem politischen Theater, politischem Jugendtheater, also auch Dario Fo haben wir gemacht, Stücke, oder von Augusto Boal und solche Dinge. Und da war dann der Punkt erreicht, wo ich dachte, nee, mach was ganz anderes, was du aber in deinen Beruf mit einfließen lassen kannst. Und ich habe dann, um auch meine Eltern zu schonen, ich war damals schon 28, elternunabhängig studiert, also elternunabhängiges BAföG bekommen damals, also dieses Ausbildungsförderungsgeld, und habe nebendran noch mein Studium finanziert durch Inszenierungen, die ich alle so gelegt habe, dass sie in die vorlesungsfreie Zeit fielen. Also ich habe mein Politikstudium mit den Honoraren meiner Regiearbeiten, die ich damals als freischaffender Regisseur arbeitete, finanziert. Und danach dann war ich Auto.
Anstrengende Zeit.
Ja, aber hat auch Spaß gemacht. Und vor allem, das war mir immer sehr wichtig, die Autarkie, also die Unabhängigkeit auch vom Elternhaus und zu sagen, ich zitiere, ich brauche euch nicht, ich mache das selber. Was heute ja leider, ich muss sagen, wirklich aufgrund meiner persönlichen Erfahrung leider ganz anders ist, wo die Kinder sehr lang gepampert werden und nicht irgendwie. Und bei uns ging es einfach nicht. Meine Eltern hatten ein Haus gekauft, hatten noch Schulden und so weiter. Und ich wollte jetzt nicht da irgendwie dagegen vorgehen. Aber sie waren wohlwollend. Aber sie haben gesagt, wenn du das willst und es ist kein einfacher Weg und überhaupt dann.
Kann man nicht selber.
Ja, genau. Mhm. Also es waren im Grunde Steine, die mir in den Weg gelegt wurden, ohne eine Bösartigkeit dahinter, sondern was ökonomisch nicht ging. Und ich habe diese Steine, in denen ich dann gearbeitet habe, einfach so schön wieder aus dem Weg gelegt. Denn, um mit Goethe zu sprechen, auch aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen.
Ja, ein gutes Fundament in diesem, in diesem Fall. Und haben Sie jemals gezweifelt daran, dass das was wird? Sie haben ja jetzt gerade auch schon erzählt, dass das klingt immer so glamourös und ich bin am Theater, aber dass das eine harte Nummer ist und dass man ganz häufig darüber nachdenkt, kann ich meine Miete so bezahlen?
Es. Genau, so war es ja auch. Also das war ja auch, warum meine Eltern oder hauptsächlich mein Vater, meine Mutter hat das immer mit sehr viel Wohlwollen, weil sie eben diese sage ich ja, genetische Gebundenheit schon an ihre Familie durch diesen Großvater das spürte und erahnte. Und mein Vater war halt mehr so nach dem Motto, Mensch, der Junge muss doch, der soll doch und der darf doch nicht in diese unsicheren Strukturen und so weiter. Ich meine, ich fing an mit 1.800 D-Mark brutto. Da bleiben 900 Euro über und da musste ich noch damals schon für 450 Euro in Lübeck die Miete zahlen. Hatte dann also 450 Euro, die ich aber kaum ausgeben konnte, weil ich rund um die Uhr eigentlich im Theater war. Also es waren frühkapitalistische Arbeitsbedingungen. Man ist ja dann auch bei den Beleuchtungsproben bis nachts um 12 dabei. Und dann ist man schon eine Stunde vor den Proben da und.
Aber Sie hatten trotzdem nie das Gefühl, es ist eigentlich ein Scheißjob, den ich hier mache?
Nee, erstmal nicht. Ich war natürlich voll, für mich war das eine tolle Spielwiese. Ich kam ja von diesem Jugendtheater, wo ich alles selber organisieren musste oder mit Menschen zusammen improvisieren musste. Wo kriegt man das her, wo kriegt man das her? Und da gab es Schreinereien und Malersäle und Bühnenbildner und Herrenschneider, Damenschneider. Also ein riesengroßer Theaterbetrieb. Und dachte, boah, ist das toll. Ja. Bis ich dann irgendwann oder relativ früh schon an diesen zum Teil auch festen Strukturen im Theater gescheitert bin. Also nicht gescheitert, das ist zu viel gesagt, aber wo ich dann dachte, Mensch, so toll ist das ja auch nicht, dass das ja alles so unglaublich geregelt ist und mit einem bürokratischen Aufwand, mit einem gewerkschaftlichen, hier, das darf man nicht und das darf man nicht und das kannst du nicht machen und jetzt hört die Probe auf, aber sofort. Und das alles, das war mir dann ein bisschen eher fremd, ne? Also, weil ich ja mit diesem Elan kam aus diesen Anarcho-Theatergruppen, ja, und dann wirst du da erstmal so auf den Boden gesetzt, ja. Fand's aber natürlich auch toll generell, dass es diese Spielwiesen gibt, die da von unserem Steuergeld auch finanziert werden und angenommen werden von der Bevölkerung. Und gerade in Lübeck fand ich immer ganz schön, was über dem Eingang des Theaters stand, dem Schönen, dem Wahren, dem Guten. Dass man also dem letzten Endes dient. Auch wenn ich immer selber durch den Hintereingang, nämlich den Bühneneingang rein bin, aber trotzdem, man dient eigentlich dieser Idee.
Dem Schönen, dem Wahren, dem Guten.
Steht über dem Eingang. Ja.
Wie finden Sie den Begriff Kleinkunst?
Schrecklich. Also man denkt eigentlich an Pudeldressiernummern durch einen brennenden Reifen oder Flutzirkus oder sonst was ich alles toll finde. Aber es hat etwas... wie soll ich sagen, Despektierliches.
Mhm. Also Fringe. Das hat sich so eingebürgert, das zu sagen. Obwohl es eine große Kunst ist. Sie stehen allein auf der Bühne. Sie singen, sie spielen eine alte Frau. Sie denken sich das alles aus. Es gibt nichts außer Ihnen.
Ja.
Und das heißt dann klein.
Ja, weil es vielleicht, nicht vielleicht, das ist de facto so, es kann große Kunst sein, ja, hängt immer auch vom eigenen Können oder von der eigenen Fasson, aber es gibt ja auch Abende, wo man nicht so gut drauf ist, dann ist es vielleicht nur mittelmäßige Kunst oder sonst was.
Wie immer. Ja. Wie immer und überall.
So ist es. Also. Aber es ist in erster Linie Kunst mit kleinen Mitteln. Das ist der Punkt. Ich brauche jetzt, ich könnte natürlich auch in einem riesigen Bühnenbild, das eigentlich für die Wolfsschlucht gilt oder keine Ahnung, stehen und das machen, aber ich brauche es nicht. Und ich könnte im Hintergrund vielleicht auch noch ein paar Balletttänzer haben, die den Refrain bebildern, von nun an ging's bergab oder was auch immer. Ich brauche es nicht. Also es ist Kunst mit kleinen Mitteln und deswegen funktioniert sie auch natürlich in einem Theaterkahn oder in einem Gewölbekeller oder auch im Freien irgendwo. Aber sie funktioniert eben auch in großen Häusern. Also ich habe beides schon und hatte die Chance auch immer beides zu bespielen. Und diese Bühnenfigur funktioniert in kleinen Kabarettkellern, aber auch auf Theaterbühnen. Mhm. Weil es eben auch eine Theaterfigur ist. Die kann eigentlich dann überall andocken, sage ich jetzt mal.
Ja. Wie hat Irmgard Knef ihr Leben verändert?
Sehr natürlich, denn ich war ja früher sesshaft, also indem ich dann Theaterengagements hatte oder auch als Student war ich. Ich habe ja hier am Otto-Suhr-Institut in Berlin studiert und in der Technischen Universität. Da war ich natürlich gebunden und sesshaft. Und wenn man jetzt über Jahre hinweg, jetzt nicht mehr, aber ich sage jetzt mal in den ersten 15, 20 Jahren meiner Irmgard Knef Karriere 150 Mal unterwegs ist, also 150 Auftritte hat und also dann
noch beinahe jeden zweiten Tag.
Genau. Dann verändert sich das Leben rein äußerlich schon sehr, dass also auch Beziehungen drunter gelitten haben oder auch ausgebrochen sind, dass man eben heute hier, morgen da, dass man gar nicht mehr, dass man sehr bei sich sein muss, um das alles zu managen und auch zu genießen in gewisser Weise. Ne? Am Anfang dachte ich, oh, ist ja toll, jeden Tag in einem anderen Hotel und mit einem frisch gemachten Bett und irgendwann nach dem vierten oder fünften Programm, weil das sind ja dann auch immer wieder dieselben Veranstalter, ist es dann nicht mehr so doll. Ne? Aber also die äußeren Umstände haben sich natürlich sehr, sehr geändert dadurch. Und plötzlich habe ich aber auch gemerkt, was ich an Feedback bekomme, das ist so unglaublich schön und gibt mein Leben eigentlich auch ja in tieferen Sinn, also jetzt nur Geld verdienen, gut, der eine macht das und der andere steht da auf der Bühne, also so ist es nicht, sondern ich habe wirklich mit dem, was ich tue, auch wenn es jetzt kein Massenprogramm ist, auch wenn ich jetzt keine Stadien füllen kann mit dem, was ich tue, ist es so, dass ich immer wunderschönes Feedback bekomme, zum Teil von Menschen, früher noch, die wirklich aus ihrer Generation waren, ja, also wirklich Jahrgang 25, 26 und so. Ich habe auch in Altenheimen gespielt. Und
wo die das also auch beglaubigt haben?
Ja, die haben es beglaubigt. Die haben dann gesagt, endlich sagt es mal jemand, genau so war es. Endlich sagt es mal jemand. Und solche Dinge.
Das ist natürlich das beste Lob, was man kriegen kann.
Ja. Oder dass Menschen sagen, ich habe ihr Buch gelesen und ich war so krank, ich lag damals im Krankenhaus, ich habe mich kaputt gelacht, es hat meiner Gesundung geholfen. Das ist 1000-mal mehr wert als irgend noch ein Preis oder so. Also das ist wirklich so schön, also wenn man solches so ein Feedback bekommt. Und anfangs war es auch so, weil es natürlich auch oftmals so augenzwinkernd von der Presse oder von den Medien aufbereitet wurde. Ich war mal ganz am Anfang in einer Talkshow bei dem Fernsehpfarrer Jürgen Fliege. Das war also Anfang der Nullerjahre. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen.
Ich erinnere mich, ja.
Und nach meinem Auftritt da gab es dann wirklich Zuschauerpost, die mir dann weitergeschickt wurde. Und da schrieb eine, na, das sieht ja der Hilde ähnlich, dass sie da eine Schwester hat und die ist so sympathisch. Und ist doch ganz klar die gleiche Stimme und das gleiche Aussehen. Ich war wie elektrisiert. Und die verleugnet die so. Aber es ist ja kein Wunder. Mir ging es nämlich genauso. Und dann kam der Brief von dieser Dame und sie beschrieb dann ihr Schicksal und fand das total plausibel. Also diese theatralische Nummer, die ich da abgezogen habe, weil es ihr genauso ging. Mhm. Und das wieder Stichwort Plausibilität. Ja? Also,
gab es da nicht auch mal, kann ich mir vorstellen, dass es da Enttäuschung gab, dass da diese Illusion, die sie da auf der Bühne schaffen, die ist so perfekt.
Ja.
Diese Irmgard, die Hilde, das ist alles so stimmig. Sie singen so, sie sprechen so, sie bewegen sich so. Dass man dann schon im Saal das Gefühl hat, ne, das ist die doch. Und wenn einem dann jemand sagt, nee, das ist ja der Typ ohne Haare, wissen Sie schon. Yeah. Heißig heißt er. Genau. Dass das dann auch eine Enttäuschung ist?
Manchmal ist es so, dass ich mich nicht getraue, mich zu outen, weil dann was zerstört wird. Das wäre so wie wenn nach einem Nikolaus-Auftritt der Onkel Rolf seine Mütze und seinen Bart wegmacht und sagt, hallo, ich bin's, Onkel Rolf. Das tue ich nicht. Und es gibt nach wie vor Menschen, die wirklich denken, manche sagen, ja, die hat ja keine Schwester gehabt, aber wie alt ist denn diese Dame, dass die sich noch auf die Bühne traut? Also das ist jetzt oft so und früher war es wirklich, das ist Frau Knef und klar, die hat dieses Schicksal und die kamen dann danach zu mir und auch 80-jährige Damen, die dann gesagt haben, also dass ich in meinem Alter noch auftrete, also ich nehme ihnen die Angst vorm Älterwerden und dass die grauen Zellen noch funktionieren und so weiter, da kann ich mich natürlich auch dann sagen, hallo, das war alles nur gespielt, ich bin hier 43 Jahre jünger, dann sage ich, ja, das freut mich ja, dass Sie das sagen, dass Sie das sehen und
Sie haben
mach das dann nicht.
Die Illusion weitergetragen. Ja.
Also wenn das so kommt.
So fürchterlich traurig gewesen, diese Menschen.
Ja, so war es ja einfach auch im Altenheim. Als ich habe öfter im Altenheim gespielt. Die haben sich weder verschaukelt, da macht einer jetzt uns nach oder sonst was, sondern ich war wirklich eine von ihnen. Also das ist und im Gegenteil deren Sprachrohr. Und dass sie dann sagen, Mensch, das ist ja toll, dass man mit 86 noch so drauf sein kann und das noch so performen kann. Also haben sie es natürlich nicht gesagt, dass man das noch so singen kann, dass sie noch mit so einer Kraft auftreten. Und da war überhaupt nichts von der macht sich lustig oder der verhohne piepelt die oder sonst was. Das haben die selber auch gar nicht so gesehen. Und ich übrigens auch nicht. Also weil
das ist Moment ja auch nicht ihr Ansatz.
Nein, genau.
Also sie wählen diese Figur, die auch bissig ist, aber sie ist ja nie, sie ist weder verbittert noch ist sie böse. Und sie erzählen einfach so eine Geschichte der sogenannten kleinen Leute.
Ja. Das ist das Anliegen. Aber aus der Knefschen Brille. Mit der Knefschen Brille.
Natürlich. Ja, und mit dem Pathos.
Ja, genau.
Da frage ich mich natürlich auch, wenn man sowas so lange macht, färbt das nicht auch ein bisschen ab? Also spüren Sie so in sich auch so ein bisschen Dievenpotenzial?
Ja, das müssen Sie meine Freunde und Partner fragen. Von denen höre ich das.
Ja, von denen hören Sie das? Okay, gut, es war also ein Ja. Dann wirft er sich mit großer Geste in den Sessel hier im Studio, in den harten Stuhl.
Genau.
Das ist aber schön. Ja, kein Problem. Haben Sie bei all dem, was Sie sonst schon gemacht haben, Sie haben schon Musicals gemacht, Sie haben auf der Bühne gestanden, Regie und sowas, haben Sie jetzt manchmal Lust, selber richtig zu singen? Weil ich nehme an, Sie können besser singen als Hildegard Knef.
Also ich finde ja, Hildegard Knef konnte hervorragend singen. Das muss ich mal hier so als Antithese in den Raum stellen.
Okay, wir nehmen das so.
Eine wunderschöne Stimme, also die sich auch... Es gibt Stimmen, wissen Sie, die erkennt man sofort mit, man hört einmal den Ton und weiß sofort, und das haben nicht viele Menschen, aber also ein Beispiel wäre noch Milva zum Beispiel, um es ganz konkret zu machen. Und in diese Kategorie gehört für mich auch Knef. Ja. Ella Fitzgerald muss eigentlich auch nur ein, zwei Töne singen, weil man sofort, das ist sie und das ist nicht Billie Holiday oder Sarah Vaughan oder so. Und die Knef gehört auf jeden Fall auch dazu. Klar, es gibt viele dunkle Frauenstimmen, aber wenn man es ganz mal kurz hört, ist es jetzt Grete Keller oder ist das jetzt Marlene Dietrich oder es könnte auch Sarah Leander sein, aus der Spätfahrt. Nee, aber bei Hilde weiß man es sofort und bei Milva weiß man es sofort.
Ja.
Und ich versuche ja nur bei dieser markanten Stimme sozusagen in die Nähe zu kommen, indem ich auch noch behaupte, es ist die alte Knef. Ne? Im Grunde habe ich eine sehr brüchige Stimme, also und auch zum Teil mit Heiserkeitspotenzial. Und das nutze ich in diesem bestimmten Knef-Register, das ich auf der Bühne einsetze, mehr beim Singen und Sprechen. Aber es ist natürlich nicht ganz meine eigene Stimme. Das ist also.
Aber haben Sie Lust, mit Ihrer eigenen Stimme was zu machen?
Ja, das mache ich ja auch. Also ich bin ja auch neben dem, dass ich Berliner bin seit 1992. Bin ich auch Wahlwiener und in Wien trete ich auf mit einem Programm, das heißt Leider Piefke. Piefke ist ja sozusagen das augenzwinkernde Schimpfwort und manchmal auch nicht augenzwinkernd für den Deutschen, für den Preußen. Und ich lebe sehr gerne in dieser Stadt, weil sie einfach voller Kultur ist und weil Kultur einen anderen Stellenwert hat als in Deutschland. Also da sind auch irgendwelche Operninszenierungen oder Theaterinszenierungen durchaus immer wieder Gesprächsthema in den Hauptnachrichten. Finde ich ganz toll, sowas zum Beispiel. Überhaupt, wie Menschen da noch erzogen werden im Bereich Musik und heranführen an Musikalität. Und ich habe da sehr viele Freunde. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich bin sehr gerne in Wien. Und da singe ich als Uli Heißig über meine Wiener Erfahrungen als Deutscher und habe da verschiedene Lieder gemacht, auch sehr viele eigene komponiert. Die habe ich zum Teil früher...
Dann auch ohne Perücke?
Ja, ja. Das ist wirklich als Uli Heißig. Das heißt Leider Piefke oder Untertitel Deutscher sucht Anschluss. Also es ist direkt damit, also weil ich wirklich Anschluss an die österreichische Gesellschaft suche.
Soll in Wien ja relativ schwer sein, Anschluss zu finden.
Nein, für mich nicht.
Also, nee, für Sie nicht?
Nein, okay. Überhaupt nicht.
Habe ich von anderen gehört,
dass
man immer der Ausländer bleibt.
Ja, also bei mir leider ist das, also kann ich dieses Vorurteil oder möchte es auch nicht bestätigen. Ich mag sie sehr, aber da kommt natürlich, jetzt sind wir wieder beim böhmischen Teil des Erzgebirges, da kommt natürlich diese deutsch-böhmische Sozialisation dazu, weil beide Familienteile kamen aus Böhmen ich sag's jetzt erstmal mal im kulturellen, historischen Begriff Böhmen und jetzt nicht Tschechoslowakei, was es ja damals schon war. Mhm. Sie kamen aus Böhmen, waren ganz nah an Österreich dran. Mhm. Ich bin mit österreichischer Küche aufgewachsen. Also obwohl ich ja in Schwaben groß wurde, weil meine Eltern nach der Vertreibung dann dahin kamen. Aber das war ganz klar Gulasch und Schnitzel und auch katholisch. Und also alles, was man damit
und
verbindet.
Knittelig und sowas. Und Süßspeise, Mehlspeisen.
Ja, Buchteln und alles.
Buchteln?
Ja, auch mit Vanillesoße. Ach, ist das toll.
Ja. Wie heißen die hier in Berlin?
Gibt es, glaube ich, gar nicht, oder? Dampfnudeln vielleicht.
Dampfnudeln. Ja, ich mich frage, wie kommt man auf diese...
Das ist kein schönes Wort, ne?
Ja, aber es sieht ja auch überhaupt nicht... Von einer Nudel hat man ja, eine konkrete Vorstellung.
So ist es,
ja. Und,
so ist es. Also da bei der Dampfnudel ist es... Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Knödel, Gulasch, Dampfnudeln und so weiter. Katholische Sozialisation. Eltern beider aus Böhmen. Da ist man Österreich schon sehr nahe. Mhm. Denn das vergisst man immer. Neben Prag ist Wien die tschechischste Metropole nach wie vor. Es gibt ja auch dieses schöne Telefonbuch-Polka-Lied von Georg Kreisler, wo die ganzen Namen mit V, das sind alles tschechische Namen. Ja.
So dass sie da gut Anschluss gefunden haben und eben da finden sie wahrscheinlich auch eine Distanz. Als ich das gelesen habe, dass sie auch in Wien sind, dachte ich, es fühlt sich bestimmt auch ganz gut an, so ein bisschen aus der Rolle rauszukommen und einfach auch mal der Uli sein zu dürfen.
Ja, das ist tatsächlich so. Allerdings muss ich sagen, habe ich auch das war auch ein Grund, dahin zu ziehen, habe ich in Österreich oder in Wien speziell eines meiner größten Fanbases als Irmgard Knef. Also
Die lieben.
Die lieben alte Diven, die ja dann auch immer auf den Händen getragen wurde, wie Gusti Wolf zum Beispiel im Burgtheater. Viele Damen, die bis ins hohe Alter im Ensemble gespielt haben, bis sie 90 waren oder so. Also Gusti Wolf war zum Beispiel so eine. Und da ist, also das meine ich wieder, das ist natürlich sowas, was mir in Berlin jetzt so nicht passiert. Aber ich sitze in Wien in einem Café und als Uli Heisig und dann kommt jemand und sagt, ja, Herr Heisig, man spielen Sie denn endlich wieder die Frau Knef? Ich habe sie schon so lange nicht mehr gesehen. Und das finde ich natürlich irre. Es ist immerhin in 2-Millionen-Stadt. Aber ich sagte ja vorhin, die Menschen sind sehr kulturinteressiert.
Ja.
Und wenn denen was gefällt, dann gucken die auch, wie sieht der eigentlich sonst aus oder was ist so. Ja. Und dann kann das durchaus passieren.
Aber das passiert in Berlin wahrscheinlich nicht.
Nee. Das wollte ich damit sagen.
Solange sie die Perücke nicht aufhaben.
Genau, ja. Und also diese Wertschätzung, die man, also das gibt auch sehr viele, die mir das bestätigen, sowohl Schauspieler als Regisseure, auch Intendanten. Das ist ein Unterschied, ob man in Wien ist oder in Berlin, sage ich jetzt mal, oder in Deutschland arbeitet. Also von dieser Wertschätzung her, ja. Dass man also, und das genieße ich natürlich auch ein Stück weit. Aber ich habe da sehr viele Freunde und ich sage immer, auch in meinem Bühnenprogramm, leider Piefke, sage ich, der Hauptunterschied zwischen Berlin und Wien ist, kann man mit einem mit einem Bild aus dem Sanitärbereich gut beschreiben. Wien ist eine Badewanne und Berlin ist eine Dusche, wo es mal gar nicht tropft oder wo es gar nicht geht und dann ganz heiß mal wieder oder ganz kalt und dann mal wieder gar nicht, während Wien eine Badewanne ist und da kann man sich einfach reinlegen und man sollte aber auch nicht zu lang drin bleiben, denn sonst schrumpelt die Haut. Also man muss auch wieder raus. Ja? Das tun die Wiener, indem sie sehr reiselustig sind, aber würde ich auch jedem empfehlen, weil sonst ist ein bisschen zu viel Schlagobers und noch und da und da und da bitte und da. Und also es ist alles wunderschön, aber in Berlin ist man dann wieder mehr auf den harten Realitäten, auf dem Boden der harten Realitäten angelangt.
Und kann man ein neues Knef-Programm nur in Berlin entwickeln?
Nein, gar nicht. Ich habe ja auch mit dem ORF zusammengearbeitet. Es gibt zwei Produktionen von mir. Die eine heißt Irmgard Knef, mein Wien. Und die andere heißt Irmgard Knef, Wienerin. Und das sind lauter Wienerin. Mhm. Und das sind alles verjazzte, da bin ich jetzt wieder bei meinen familiären Wurzeln, verjazzte und umgetextete Wiener Lieder im Stile der Knef, aber auch...
Die auch ihr Urgroßvater gesungen hat.
Ja, genau.
Wie sich so Kreise schließen.
Ja. Erst waren es Auswärtssein, ist ein wunderschönes Wiener Lied und das habe ich dann A aktualisiert und dann B noch verjazzt und dann zum Teil noch auf Englisch gesungen. Also solche, es gibt ja dieses bekannte Gershwin-Song You Say Either, I Say Either, Tomato, Tomato. Mhm. Das habe ich mit deutsch-österreichisch gemacht, also dieses Lied. Mhm. Solche Dinge, die kamen wunderbar an und die sind alle nur in Wien entstanden. Diese Lieder, die ich der Irmgard dann auch tatsächlich in den Mund gelegt habe. Und da sind wir wieder bei Hildegard, denn die hatte ja auch eine große Österreich-Affinität. Nicht nur, dass sie in der Mühle wohnte an einem See in Oberösterreich oder dass ihr Verleger von Geschenken Gaul, Ernst Molden, ein Österreicher war oder Charlie Niesen, der große Komponist, lauter Österreicher, lauter Wiener.
Sie sollten eine Biografie schreiben.
Also die mochte das schon auch und sie war sehr, sehr auch bewundert und wirklich auch groß gefeiert mit verschiedenen Produktionen auch jetzt in Wien. Also ja.
Ich habe in einem lange vergangenen Interview den schönen Begriff Knefesk gelesen, den Sie benutzt haben, um ein Programm zu beschreiben, also den Charakter eines Programms. Das Programm ist Knefesk. Ja. Was genau bedeutet das? Wann wird aus einer Geschichte eine Knefeske?
Ja, das ist natürlich abgeleitet vom Kafkaesken, ganz klar. Einfach um eine bestimmte Atmosphäre. Das ist ja auch bei Kafka so, weil da ist es die Enge, die Bürokratie, die Ausweglosigkeit, auch die räumliche, dass man nicht mehr weiß, wo. Also es ist alles ganz furchtbar eigentlich bei Kafka. Und bei Knef ist es ganz witzig, ganz unsentimental, ganz melancholisch, besinnlich, beschaulich und ist vor allem cool und versucht musikalisch anspruchsvoll zu sein. Das ist Knefesk.
Knefesk, eine schöne Beschreibung von Ulrich Michael Heißig, der weiß, wovon er spricht, weil er das seit 30 Jahren macht. Ingeborg Knef, Irmgard, jetzt mache ich es doch nochmal. Irmgard. Geht Ihnen das auch manchmal so, dass Sie durcheinander kommen? Also sicher nicht Ingeborg, aber Irmgard und Hildegard und wer bin ich eigentlich?
Ja, das also nicht nur ich, sondern natürlich auch, und da sind wir wieder bei Plausibilität. Es könnte ja durchaus sein, es waren beides sehr beliebte Vornamen im Jahr 1925. Auf der Liste der 10 beliebtesten weiblichen Vornamen war Hildegard Platz 4 und Irmgard Platz 7. Und natürlich, wenn man da zwei eineige Zwillinge kreiert oder bekommt, dann ist doch logisch, dass die eine Irmgard und die andere Hildegard heißt. Bei Trillingen wäre vielleicht noch eine Edelgard drin gewesen.
Aber es waren nur zwei.
Gard. Gard ist ja was, eine germanische Silbe, ein Suffix. Ja. Und zwar heißt es Hüterin.
Hüter, beschützt.
Genau, die Schützende.
Ja, die Schützende, ja. Ist die Hilde oder die Irm, ist es der Glücksfall ihres Lebens?
Ja, natürlich. Es ist ein Stück weit ist es ja mein Leben. Ne? Also das ist, wie gesagt, für mich ist es ein ganzes Universum, das ich mir da einerseits, dass ich betreten habe und dass ich dann nochmal erweitere, also inspiriert von diesem Universum, inspiriert von diesem Universum, schaffe ich noch ein zweites hinzu. Ein eigenes. Mhm. Und das ist natürlich ein großes Geschenk, dass mir das als Künstler so gelungen ist. Wie gesagt, das kann man nicht immer so leicht vermitteln. Also das ist mein großes Problem mit der Figur, dass ich letzten Endes die ganzen Menschen, die mich jetzt gesehen haben, es sind eigentlich nur durch diese Mund-zu-Mund-Propaganda auf mich aufmerksam geworden. Oder es sind ganz alte Fans, die mich begleiten, die alle Programme kennen und so weiter. Aber in der Öffentlichkeit bleibt mir oft nur hängen, wenn man mich hängen sieht auf dem Plakat und so, ach, da ist ja einer, der macht die Knef nach oder so. Mhm. Und das ist ja viel zu wenig und das wäre auch nicht abendfüllend und das wäre auch nicht lebensfüllend. Mhm. Und ich habe jetzt zum Geburtstag zum ersten Mal in meinem Leben auch ihre eigenen Songs gesungen. Also ihre als Geschenk für zwei Abende in der Bar ihrer Vernunft, als wir da zweimal vor ausverkauftem Hause gespielt haben. Und das war was Wunderschönes einerseits. Und ich habe mich aber dann auch gleichzeitig wieder distanziert, weil ich eben nicht vom Lookalike-Contest komme, der hier einfach die Knef nachmacht oder singt. Das war nie mein Ansatz. Und da habe ich mal wirklich eine Ausnahme gemacht und habe das natürlich in der Anmoderation natürlich in andere Kontexte gestellt, aber zur Feier des Tages jetzt mal die Hilde zu hören im Original. Und das war dann in dieser Dreierkombination, also einerseits Irmgard, andererseits Hilde Original, andererseits so noch auch meine eigenen persönlichen Dinge mit einflechten zu lassen. Das war ja, wie nennt man das in der Kunst, ne, ist es die Anna Selbtritt, ne? Also Mama Maria, Anna und so war das irgendwie auch so eine Einheit, so eine künstlerische Dreifaltigkeit, die mir sehr gut getan hat, sage ich jetzt mal. Und die wo ich sagen muss, ja, also für mich stimmt's, ja. Mhm. Deswegen, aber es ist was Schicksalhaftes, weil es natürlich sehr, sehr angebunden ist, ja. Ich meine, es wäre ja traurig, wenn man sagen müsste, mein Gott, der hat nichts anderes auf der Pfanne, kann ein bisschen die Knef noch machen. Also, das wäre furchtbar traurig. Also, es wäre wie ein Parodist, der nur einen hat und dann irgendwie. Und genau das bin ich nicht. Ich bin also jetzt nicht im klassischen, kabarettistischen Sinne Parodist. Ich bin auch kein Vogelstimmenimitator oder so. Das nicht, ja. Sondern es ist wirklich nur die Charaktervorlage der alten Knef. Ich schminke mich nicht genauso. Ich ziehe auch nicht das Gleiche an wie sie, sondern der Geschmack liegt in der Familie. Darum geht's. Ja.
Genau. Sie haben ja auch das Vorleben Ihres Urgroßvaters. Das ist ja auch so ein bisschen, der Kreis schließt sich auf diese Weise. Und dann haben Sie jetzt zum Geburtstag auch die Roten Rosen mal wirklich selber gesungen. Also die, für mich so als Rote Rosen regen, was Sie ja sonst in Ihrem Programm nicht machen. Ja. So.
Es gibt vier verschiedene Versionen, Textversionen auf für mich das Rote Rosenregnen. Die lustigste bei den Zuschauern ist immer die, wo ich dann singe, doch was ist's, wenn's gelbe Nelken nieselt. Das ist eine Version, also die sehr skeptisch getragene. Dann gibt es eine Version, das ist ein Abgesang aus dem letzten Programm, die Roten Rosen sind ausverkauft. Mhm. Also immer auf dem bekannten Refrain, natürlich, ja, musikalischen. Dann die erste Version war, auch ich wollte Autogramme geben.
Ich wollte Autogramme geben. Wollte. Ja. Und auferstanden aus Ruinen.
Genau, ja. Und dann gibt es ein Lied, das sozusagen, das heißt das Lied von dornigen Pflanzen, wo dann im Refrain sozusagen beschrieben wird, was der Originalrefrain lautet. Also dann singt sie, der Text handelt im großen Ganzen von schönen Blumen, von dornigen Pflanzen, die einfarbig sind und vor allem niederschlagartig vom Himmel sollen fallen. Als Beispiel. Also es gibt mehrere Versionen. Und eben immer um dieses Lied herumgeschifft, weil das das absolute Heiligtum ist. Und in meinem allerersten Programm zu ihren Lebzeiten, da war Irmgard ja noch ein bisschen bissiger. Also es war noch nicht diese, sage ich jetzt mal, pietätvolle Umgang mit ihr, sondern sie wurde da wirklich auch als Plagiatorin behandelt. Das war ja genau das, was ich erlebt hatte in der Theaterprovinz. Ja. Mhm. Ach, das gab's doch alles schon. Das haben wir viel früher gemacht und haben die da, das ist so, also das ist alle Kamellen. Also diese Haltung von Schauspielern. Und ich habe sie da sozusagen. Ja, ich bin ja eigentlich Ich war eigentlich immer der Spiritus Rector bei all den Liedtexten. Sie war nur der Lektor. Ja, sie hat gesagt, ja, da muss man halt da noch was verändern. Aber sie ist die eigentliche Ideengeberin. Und das war das erste Programm noch zu Lebzeiten von Hildegard. Und das hörte dann immer so auf. Und dann habe ich eben quasi in diesem Programm meine eigenen Versionen vorgestellt. Zum Beispiel eben, ja, so schön war das nicht. Oder runter ging's den Bach statt, von unten ging's bergab. Mhm. Und solche Dinge. Und beim letzten Lied sage ich, es gibt ein Lied, da habe ich überhaupt keine Anteile drin. Leider ist es ein Welterfolg geworden. Und dann sage ich, wie ich es immer zu den Technikern sage, Kindchen, fahr ab. Und dann kommt das Originallied von Mich soll's rote Rosen regnen vom Band von Hildegard. Und Irmgard baut derweil ab im Sinne von, also jetzt nicht körperlich, sondern sie wickelt ihr Mikrofon zusammen und verlässt die Bühne. Und dann hat man zum Schluss nur noch dieses Lied von Hildegard Knef, bevor das Licht dann so ausfadet. Das war das allererste Programm. Also ich bin immer darum herum geschifft, so um dieses Lied, weil ich auch weiß, dass es ein absolutes Heiligtum ist für viele. Und wenn ich dann oft mit meiner Version anfange, gibt es manchmal. So ein Husten.
Man musste jetzt
kann
husten.
Man doch nicht kann, machen. Ja, genau. Und dann aber danach, das ist ein ganz kleiner Huster am Anfang immer. Ja. Und danach gibt es dann den Applaus.
Mir sollen lauter Wunder begegnen, neue Wunder begegnen. Welche sollten Ihnen begegnen, Ulrich Michael Heißig?
Oh ja, darf man darüber sprechen? Also ich habe sehr viele geheime Wünsche, die kann ich jetzt hier nicht durch den Äther schicken. Natürlich sind mir sehr, sehr viele Wunder schon begegnet. Da bin ich auch, das hängt auch mit Hildegard zusammen. Es ist auch eine ganz schöne Geschichte, die mich immer wieder rührt. Ich kann da so kleine, ich will jetzt nicht Allgemeinplätze wie, dass wir friedlich bleiben, dass die Welt, also Europa friedlich bleibt, dass wir gesund bleiben. Das sind ja alles so. Wenn das passiert, dann sind es ja auch schon Wunder. Leider muss man das
sagen. Leider muss man sagen, ist das so, jetzt auch schon so.
Ja. Aber abgesehen davon sind mir dadurch, dass ich das mache, seit dieser langen Zeit, so viele wunderschöne menschliche Begegnungen passiert und auch Freundschaften entstanden mit auch wirklich großen Künstlern, die mich gesehen haben, und seitdem bin ich mit denen befreundet, wie beispielsweise Ulrich Tukur, mit dem ich schon zwei Inszenierungen gemacht habe, mit dem Hessischen Rundfunkorchester in der Alten Oper Frankfurt beispielsweise. Wir sind also seit Jahren sehr eng befreundet. Dann habe ich die Chance gehabt, eben mit großartigen Musikern zusammenzuarbeiten. Thomas Zaufke, ein wunderbarer Musical-Komponist, Harry Ermer, ein hervorragender Pianist und Arrangeur hier in Berlin. Das sind alles Wunder, oder überhaupt mit solchen Menschen zu tun zu haben und sich gegenseitig auch zu befruchten. Ich könnte jetzt ganz viele Namen nennen, das klingt dann so ein bisschen nach Name-Dropping oder so, aber das will ich jetzt gar nicht, aber das war ein ganz großes Wunder, ja, also für mich. Aber das liegt eben daran, wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, eine viel unbekanntere Person gespielt hätte oder eine Person, im Grunde ist das ja, es gibt eine Sendung im SWR oder gab es in der Fernsehsendung, ich trage einen großen Namen, wo dann eine Ratejury erraten muss, welcher Name das ist und mit wem die vielleicht verwandt sein könnte. Und das mache ich ja im Grunde auf der Bühne. Ich trage einen großen Namen, also Nachnamen Knef. Und alles andere ist ja eine theatralische Behauptung. Und dann muss natürlich das Publikum am Ende der 2-Stunden-Show entscheiden, ob diese Behauptung gefüllt ist oder ob sie eine Lüge ist. Ja. Und ich versuche natürlich das Erste immer zu beweisen. Und dass ich quasi in einer, es ist ja keine geborgte Identität, sondern es ist eine Zusatzidentität. Also zur,
die sie erfunden haben, gebaut und haben.
Die mich durchs Leben trägt, das ist eigentlich schon ein Wunder. Ja, das ist schon wahr. Und dass ich auch, was Sie, Herr Bischof, schon vorhin sagten, dass sich da auch irgendwas schließt familiär, das ist eigentlich noch ein viel größeres Wunder. Wie gesagt, dieser Großvater, mit dem es auch wirklich schöne Aufnahmen gibt und so weiter, der, das sagt, glaube ich, sehr viel über ihn. Es waren ja diese furchtbaren Umstände der ethnischen Säuberung, Vertreibung wirklich, der Leute, ohne bis auf den heutigen Tag irgendwelche Entschädigungen oder sonst was zu haben, von Immobilien, beweglichen und nicht beweglichen Eigentum, nichts durfte man mitnehmen oder nur, also pro Person 40 Kilo oder so, in einer Kiste, die noch meine Eltern auch als Andenken haben. Also es ist wirklich eine traumatische Geschichte, die ich auch als Kind schon erfasst habe. Und was macht der Großvater oder mein Urgroßvater? Er nimmt alle ihm zur Verfügung stehenden Noten mit, also Notenbände von Wiener Liedern, und rettet die sozusagen in den Westen. Und ich sitze dann in den 60er Jahren als kleines Kind im Schwäbischen und meine Mutter am Klavier, und ich singe Wiener Lieder und Lieder, also die der Opa sozusagen in diesem Hotel im Böhmischen zelebriert hat und vorgetragen hat. Und ja, so schließt sich da irgendwas. Und das finde ich schon sehr schön. Ich habe mir da halt wirklich eine eigene Form gesucht und auch gefunden. Ja.
Ulrich Michael Heißig. Sein Leben als Irmgard Knef, darüber haben wir gesprochen. Aber wir haben über sein Leben, über das Leben des Künstlers Ulrich Michael Heißig gesprochen. Vielen Dank.
Ich danke auch, Herr Bischof.
Sehr viel Spaß gemacht. Große Freude gemacht. Vielen Dank.
Danke.
Sind die Rosen Ihr Schicksal oder mögen Sie die auch? Oder sind Ihnen eigentlich Gerbera viel lieber oder was weiß ich was?
Amaryllis, ja. Das mag ich gerne, so eine richtig große aufgehende Blüte. Ja, das ist schon eher Schicksal. Ich mag sie gerne, aber ich würde mir jetzt nie einen Rosenstrauß kaufen, um den einfach so jetzt ins auf den Tisch zu stellen. Das nicht. Ich mag sie in der Natur. Ist an sich eine schöne Blume, aber erstens ist sie zu dornig. Man muss aufpassen, dass man nicht gestochen wird. Ne? Und es ist, was man mit ihr alles verbindet, ist manchmal schon ein bisschen zu, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen zu abgenudelt. Es gibt viel schönere Blumen, finde ich. Und sei es ein Windbuschröschen oder sei es ein, ich weiß nicht, aber es gibt sehr, oder eine Anemone oder eine Fräsie. Ja, da gibt es so schöne Blumen. Es muss nicht unbedingt die Rose sein, aber ich mag sie natürlich.
Auch das ist Schicksal von Ulrich Michael Heißig über den Umweg von Irmgard, Hildegard und wer auch immer.
Und weil wir hier gerade bei Rosen sind, von denen einige ja auch echtes Divenpotenzial im Garten haben, finde ich, eine Empfehlung vom Hobbygärtner, also von mir, komm in den Garten. Unser Ratgeber-Podcast in der ARD Audiothek, aller 14 Tage frisch. Und damit alles frisch bleibt, muss man natürlich auch im Winter gießen und nicht nur im Wohnzimmer. Draußen ist das dann wieder ein bisschen tricky, also ganz schön tricky. Aber die Profis im Podcast, die wissen, wie es geht. In diesem Sinne, lassen Sie sich rote Rosen regnen.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.